Ich habe den Faust gespielt, ich habe den Cyrano gespielt, ich habe Mickey Messer gespielt und weiß ich was alles. Das hat meine Verwandtschaft überhaupt nicht interessiert. Aber als ich erstes mal zwei Sätze in O Gott, Herr Pfarrer hatte, dann war ich wer.
Ja, der Wechsel vor die Kamera hat für Christian Petzold einiges verändert. Nicht nur in der Verwandtschaft. Christian Petzold hat richtig Karriere gemacht in Film und Fernsehen. Und dabei wollte der Junge aus dem baden-württembergischen Nagold eigentlich Geiger werden. Das hat sein Vater ihm aber verboten. Christian Petzold nimmt das seinem alten Herrn bis heute übel. Und auch sonst war der Vater, das wurde bei unserem Gespräch deutlich, eine ganz ambivalente Figur für den jungen Christian. Ganz spannend, was er da erzählt hat. 78 Jahre alt ist Christian Petzold mittlerweile und einer, der ganz unaufgeregt ganz viel zu erzählen hat. Und das immer mit wohltuendem Humor. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Christian Petzold ist bei mir. Herzlich willkommen, Herr Petzold. Freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, dass ich doch kommen durfte.
Sind Sie gerade von Wien hier in den Südwesten gereist oder reisen Sie nachher vom Südwesten wieder zurück nach Wien?
Also ich bin schon am Wochenende nach Stuttgart gereist, weil es ein paar Termine für mich hier noch gab und reise anschließend an dieses Interview direkt nach Wien zurück.
Mhm. Wie ist Wien vom Lebensgefühl her für einen, der aus dem Südwesten kommt? Sie sind zwar Schwabe, aber haben ja das Schwabenland eigentlich schon ziemlich früh verlassen. Ich glaube, Mitte der 60er Jahre waren unheimlich viel unterwegs. Wie fühlt sich Wien für Sie an?
Wien ist inzwischen für mich sehr angenehm. Ich war früher mal am Theater in Wien. Da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, wegen der verlogenen Freundlichkeit und der Hinterhältigkeit der Wiener. Das macht mir heute nichts mehr aus, weil ich keine Karriere mehr machen muss.
So, im Privaten ist diese, wie nennt man das dann, Hinterfotzigkeit oder dieses bisschen so hintenrum, ist es da eher zu ertragen, als wenn es im beruflichen Kontext ist?
Ja, im beruflichen Kontext war es natürlich richtig problematisch, weil man nie wusste, wenn ein Kollege einem was gesagt hat, was stimmt und was nicht stimmt, weil ja auch der Konkurrenzdruck immer da war und im Privaten ist es wurscht.
Tatsächlich, da möchte ich doch aber auch wissen, woran ich bin.
Bei mir? Woran sind Sie bei mir? Ich versuche offen zu sein.
Na, bei Ihnen habe ich da jetzt keine Sorgen. Aber wenn Sie im Privaten in Wien vielleicht da auch manchmal erst zweimal überlegen müssen, meint der es jetzt ernst?
Nee, das oder ist es nicht so. Nein? Also ich habe relativ wenige soziale Kontakte in Wien, weil ich relativ spät dann dahin gefahren bin oder hingezogen bin. Ich habe meine jetzige Frau, deren Sohn ist Sänger an der Volksoper und der hat drei Kinder, mit denen sind wir des Öfteren im Kontakt und dann gibt's noch zwei, drei ältere Kontakte, da weiß ich, das ist echt.
Jetzt müssen Sie mir helfen. Sie haben Ihre jetzige Frau, Partnerin in Rom kennengelernt. Ist das richtig?
Ja, eigentlich bei Freunden in Deutschland. Mhm. Aber die lebte damals in Rom. Die war da schon lange Zeit. Meine Frau ist in Prag geboren. Als Sohn eines Besatzers.
Als Sohn ist ja alles möglich heute.
Nein. So modern sind wir nicht. Auf alle Fälle als Tochter eines Besatzers und musste dann natürlich Ende des Krieges fliehen und ist in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen und ist dann aber sehr schnell ins Ausland gegangen, geflohen. Sie war in England als Lehrerin, sie war in Frankreich, in Paris hat sie längere Zeit gewohnt und ist dann nach Italien gezogen. Mhm. Für kurze Zeit, da war sie dann über 40 Jahre.
Nur mal einen Abstecher gemacht.
Ja.
Und wenn Sie jetzt zum Beispiel vergleichen Rom und Wien, wo haben Sie sich wohler gefühlt?
Das ist sehr schwierig. Es gibt Dinge, die, wo ich mich, ich sage jetzt mal erstmal das, wo ich mich in Wien 1000-mal wohler fühle als in Rom. Das ist das Gesundheitssystem, das ist das Nahverkehrssystem. Das ist dieses rote Wien, das sich seit 1919 um das Wohl seiner Mitbewohner wirklich kümmert und wo man wirklich unheimlich gut aufgehoben ist, auch im sozialen Bereich. Das ist tausendmal besser als Rom. Gleichzeitig fehlt mir das tolle Essen der Italiener. Es fehlt mir eine gewisse Offenheit der Italiener und das Meer. Unheimlich, das fehlt mir unheimlich. Und wir haben toll gewohnt in Rom, also auf einer Terrasse auf dem Gianicolo, wo man den Blick hatte gen Westen und man dauernd die Flugzeuge in Fiumicino landen und starten sah. Und das ist, war eine tolle Terrasse. Das ist,
das kann man schon vermissen. Ja. Das klingt so, als könnte man es wirklich vermissen. Sie sprechen viele Sprachen, unter anderem eben auch Italienisch. Haben Sie es dort erst gelernt oder hatten Sie vorher schon eine Affinität?
Naja, ich hatte insofern eine gewisse Affinität. Ich bin mit erster Fremdsprache in Nagold in der französischen Zone mit Französisch aufgewachsen, habe dann später Germanistik, Romanistik studiert, weil ich kein Künstler werden durfte und habe da auch gerade im romanistischen Bereich mich immer wieder ein bisschen umgetan, habe dann auch mal ein bisschen Portugiesisch gelernt, habe mal ein bisschen Spanisch gelernt und dann habe ich aber seriös erst in Italien wirklich Italienisch gelernt.
Sie haben gerade gesagt, Sie durften nicht Künstler werden. Sie wollten, wenn ich es richtig weiß, Geiger werden?
Ja.
Und Ihr Vater, der selber Musiker war, hat Ihnen das untersagt.
Das war mein Geigenlehrer sogar. Ja, und damals war die Situation so, ich wollte in Stuttgart Aufnahmeprüfung machen auf der Musikhochschule. Dann hat er gesagt, nein, du bist nicht geeignet dafür, du wirst auf die Schnauze fallen und sagt, das ist aber meine Schnauze, nicht deine Schnauze. Die kennen mich alle, die werden sagen, der Petzold hat einen Forts im Hirn. Und ich brauchte damals für den Antrag auf die Aufnahmeprüfung, brauchte ich damals doppelt die Unterschrift meines Vaters, einmal die meines Erziehungsberechtigten und zum anderen die meines Geigenlehrers.
Also
doppelt, und der hat er mir verweigert.
Doppelt die Tür zugefallen für diesen Weg. Haben Sie ihm das übel genommen?
Ja, bis heute.
Tatsächlich?
Ja, weil das für mich einen ziemlichen... Ich habe meinen Vater auf der einen Seite sehr verehrt. Mein Vater war ein grundanständiger Mensch. Der hat nicht wie seine ganzen Kollegen in Berlin, er war Berliner, war auch in der Jugendmusikbewegung ein wichtiger Mann. Und die ganzen Leute der Jugendmusikbewegung sind 1933 alle zur HJ gegangen und er eben nicht. Und er hat dann auch eine ganze Menge, er war zum Teil im Widerstand und hat dann, also den ersten Schwung seiner Freunde hat er mit 33 verloren, weil die plötzlich alle Nazis wurden. Und dann hat er im Zusammenhang mit dem Attentat auf Hitler noch eine ganze Menge andere seiner Freunde verloren, die in Kopf kürzer gemacht worden sind.
So nah war er dran? An dem Widerstand, an der Widerstandsbewegung?
Ja, er war da relativ eng dran.
Also ein aufrechter Mann, den man wirklich, wie Sie gesagt haben, verehren kann, bewundern
genau
kann.
An dem Punkt total bewundern.
Und dann aber im Persönlichen, weil er Ihnen da im Weg stand.
Und da habe ich dann während meiner Studien, ich habe dann Germanistik, Romanistik studiert, was ich gerne getan habe. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich wollte immer irgendwie was zu tun haben. Ich habe zum Teil mein Schauspielstudium sogar mit meiner Geige und mit meiner Bratsche verdient. Ich habe im SFW Tanzorchester Bratsche gespielt. Ich habe im Theater des Westens erstes Pult Bratsche gespielt. Und
Und hat Ihr Vater das noch mitbekommen?
Der hat es mitbekommen.
Und hat er dann irgendwie Abbitte geleistet? Er hat gesagt,
nein, um Gottes Willen. Er kam dann auch nach Berlin und fand dann, wie ich habe dann mit der Schauspielschule, die habe ich nebenher gemacht, neben dem Studium, private. Und wir hatten einen Tucholsky-Abend zusammen. Und da war er auch gerade in Berlin, hat das gesehen und fand das furchtbar.
Nie seinen Frieden gemacht mit Ihrem Weg, den Sie da gegangen sind? Oder gab es dann
doch? Ich weiß es nicht. Also war ganz widersprüchlich. Also für mich war das ganz schlimm, weil ich habe dann zum Beispiel in Landshut habe ich Mackie Messer gespielt und wir haben da selber auch die Musik gemacht und da kam er auch eines Tages und hat sich das angesehen in der ersten Reihe und hat angefangen zu fotografieren. Das fand ich unmöglich, weil ich wusste, dass er weiß, dass man das nicht macht. Und dann hat er aber auf der anderen Seite mir nicht irgendwelche Komplimente gemacht, sondern der ganzen Bekanntschaft hat er angegeben, wie toll ich bin, aber mir hat er nie was gesagt.
Das war so die Generation, oder? Väter und Söhne?
Naja, es war natürlich bei meinem, erstens mal war es auch die Generation. Also auf der anderen Seite war es natürlich das, dass er dann nach 45, plötzlich kamen die alten Nazis wieder hoch und waren alle Vorgesetzte. Und er war da unheimlich verbittert eigentlich. Und da habe ich einiges verstanden von ihm. Er hat dann zum Beispiel auch gegen die Wiederaufrüstung mit demonstriert und weiß ich was alles. Waren so ein bisschen die Richtung. Und hatte damit in seiner Schule in Nagold zum Teil unheimliche Probleme mit dem Kollegium.
Das heißt aber, Sie waren, was die politische Ausrichtung angeht und auch die Art, Haltung zu zeigen, waren Sie immer eigentlich mit ihm einverstanden?
Da ist mein Vater Vorbild, ja.
Ich weiß, dass Sie ja auch hinstehen und eine klare Meinung vertreten. Es gibt zum Beispiel immer noch schöne YouTube-Videos, wie Sie bei den Montagsdemonstrationen in Stuttgart die Menschen da ansprechen und ihren Bürgersinn auch versuchen zu stärken. Also da merkt man, dass Sie diese Haltung offensichtlich auch weiterleben möchten.
Ja, das ist auch ganz wichtig für mich. Das ist nach wie vor sehr wichtig für mich. Und ich wusste gar nicht, dass es da YouTube was gibt.
Oh, doch.
Ich müsste mich vielleicht doch mal mehr mit dem Digitalen auseinandersetzen.
Ja, und mit sich selbst. Sie müssten sich halt mal selber googeln, dann...
Ja, das ist... Keller nimmt den nicht so wichtig, hat meine Mutter immer gesagt. Und mir ist das peinlich, wenn ich das mache.
Ja, darf man auch nur heimlich machen. Sonst ist es tatsächlich ein bisschen
sonst
peinlich.
Sonst ist es unheimlich.
Ja, genau. Sie haben Nagold angesprochen, da sind Sie groß geworden. Ich glaube, die ersten 2 Jahre in Göttelfingen, das ist...
Sechs
Kilometer
Kreisorb,
weg ab. Ja. Und sind 1944 auf die Welt gekommen. Ja. Ich habe mal irgendwo gehört, im Luftschutzkeller der Tübinger Frauenklinik. Ja. Also da merkt man schon, unter welchen Bedingungen das alles stattgefunden hat. Haben Sie Hunger leiden müssen als Kind?
Wir mussten als Kinder keinen Hunger leiden, weil wir eben in Göttelfingen auf dem Kleinbauernhof meiner Ahne gelebt haben und wir auch, Nagold ist 8 Kilometer entfernt, wir auch in den schlimmen Zeiten immer in Göttelfingen waren, auch mitgeholfen haben bei der Ernte und weiß ich was alles und immer Eier, Mehl und Milch mitgenommen haben. Da gibt es eine schöne kleine Geschichte. Ich weiß nicht, da war ich vielleicht 4 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Da musste ich bei der Heuernte das Pferd, das den Wagen führte, wo das Heu aufgeladen wurde, da musste ich das Pferd führen und mein Onkel hat oben das Heu geschichtet und wenn der Stopp sagte, musste ich das Pferd zum Halten bringen. Und dann beim ersten Mal sagt er Stopp und ich sag auch Stopp. Der Gaul hieß Fuchs. Fuchs, Stopp. Und der macht den Schritt weiter. Und mein Onkel hat, wenn die da runterfallen, das ist so eine Katastrophe. Du kannst es nicht machen hier von der Stadt. Ihr habt doch keine Ahnung und weiß ich was anderes. Das nächste Mal, wenn er Stopp gesagt hat, habe ich Stopp gesagt und bin stehen geblieben. Fuchs ist mir aber auf den Fuß gestiegen.
Aua.
Und da habe ich mich natürlich nicht getraut, irgendwas zu sagen.
Still gelitten und den Schmerz in sich reingefressen.
Aber auf der Wiese geht's ja, wenn's auf dem Beton gewesen wäre, wäre es furchtbar gewesen.
Also hat den Fuß in den Matsch getreten.
So ja, ja.
Also Sie haben sich auf dem Feld quasi verdingen müssen, aber haben deshalb, wie Sie haben es gesagt, keinen Hunger leiden müssen. Nein, trotzdem waren die Zeiten für die Familie wahrscheinlich insgesamt hart. Haben Sie da Erinnerungen dran?
Ja, ich habe eine kleine Erinnerung zum Beispiel. Wir haben zwischen Rhein in Iselshausen, was heute zu Nagold gehört, gewohnt. Und da waren mein Bruder und ich, mein Bruder ist ein Jahr jünger als ich, wir sollten beim Bäcker ein Brot holen, ein Brotlaib. Für mich ist der heute so groß, wahrscheinlich war er so groß. Aber auf alle Fälle kamen dann andere Kinder vorbei Und wir waren unheimlich stolz, dass wir Brot hatten, haben das Brot verteilt an die Kinder und weiß ich was anderes. Und da gab es natürlich einen Riesenkrach zu Hause.
Also da merkt man, was damals wertvoll war.
Ja.
Und dass man da erstmal gucken musste, dass die eigene Familie über die Runden kam. Machen wir einen kleinen Sprung?
Ja.
Musiker durften Sie nicht werden. Sie haben sich Ihr Schauspielstudium dann in Berlin selbst finanziert durch die musikalische Arbeit unter anderem auch. Wann kam denn der Wunsch, dann Schauspieler zu werden? Da konnte der Vater ja nichts mehr machen. Ne?
Das war immer eine zweite Alternative für mich auch. Das heißt, also ich habe auch an der Schule eine Theatergruppe geleitet und oder gegründet und geleitet. Ich war immer dem Theater auch sehr nahe. Mein Vater übrigens auch, aber und dann kam das halt, dann habe ich zunächst, als ich in Tübingen studiert habe, habe ich Privatunterricht gehabt bei einem Mitglied des Staatstheaters, der Oberspielleiter sogar hieß, das war ein Mitarbeiter damals von Günter Lüders, der war damals Schauspieldirektor. Und da habe ich einmal in der Woche bin ich von Tübingen nach Stuttgart getrampt und habe Unterricht gehabt und habe dann abends meistens noch irgendwelche eine Karte des Schauspieldirektors gekriegt, um mir Theater anzugucken. Habe viel Theater gesehen damals, das war eine tolle Zeit. Ja, und dann bin ich eben nach Berlin gegangen in eine private Schauspielschule, deren Leiterin eine Freundin meines früheren Lehrers war.
Gab es denn, wenn Sie sagen, Sie waren viel im Theater, gab es da so einen magischen Moment, wo Sie gemerkt haben, das ist wirklich, das ist was, womit Sie Ihr Leben verbringen wollen? Da ging das Licht aus und dann beginnt da vorne, tut sich so eine andere Welt auf?
Das war schon in Nagold, in dieser furchtbar ungemütlichen Stadthalle mit auf der einen Seite lauter Glasbausteinen und eigentlich sollten da immer Turniere, Handballturniere und sowas stattfinden, mit einer kleinen Bühne oben. Und da erinnere ich mich an Diener zweier Herren von der Landesbühne oder Landestheater Tübingen, die da gastiert haben. Das war wahnsinnig, ja.
Jetzt strahlen Sie richtig, das merkt man, ne? Da passiert was.
Ja.
Und dieser Traum, da oben zu stehen, dann war der da schon da oder zunächst mal nur dieser Welt verfallen, die da?
Ich wollte schon auch da stehen. Mhm. Also ich habe auch, da fällt mir ein, in der Grundschule habe ich den König Herodes im Krippenspiel gespielt.
Also war da der Grundstein. Gab es da auch Träume von, ich weiß nicht, wenn man jung ist, darf man ja auch mal von Ruhm und vielleicht sogar Geld träumen, dass man gesagt hat, das ist so ein Weg, der führt in ein besseres
Ruhm,
Leben.
Ruhm.
Geld nie?
Das war zweitrangig, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Auf Dauer. Also bei mir war der Anfang als ich dann in Wilhelmshaven angefangen habe, zum ersten Mal zu spielen, da hat man so wenig verdient, dass man am Anfang des Jahres nicht wusste, ob man das Ende mit dem Geld hinkriegt. Ja. Also mir war das Theater so wichtig, dass es mir etwas bringt und dass ich mich ausdrücken kann. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von mir gewesen. Das ist fast noch wichtiger als der Ruhm. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, das funktioniert nicht, habe ich immer das Theater gewechselt. Mhm. Und ab zwischenrein auch nochmal, ich war mal in einer Situation, wo es sich wahrscheinlich ergeben können, wenn ich da stur dran geblieben wäre, dass ich Solo Bratsche in Wuppertal geworden wäre am Opernorchester. Da war mir aber dann das Theaterspielen doch wieder lieber.
Mhm. Und wenn Sie sagen Ruhm, das heißt jetzt ja nicht, dass Sie ein übereitler Mensch sind, aber dieses Gefühl, den Applaus zu bekommen für was man da geleistet hat, vielleicht auch das mal zu hören, dass Sie da was Besonderes auf die Bühne gezaubert haben, das tut schon gut, oder?
Ja, das ist ganz wichtig. Also man macht sich nackt, man drückt sich aus, man ganz geheime Dinge lässt man von sich sehen. Und wenn da nachher kein Echo kommt, dann ist man eigentlich richtig gekränkt. Dann zieht man sich wieder total in sich zurück, aber meistens bekommt man die Antwort. Die Antwort kann auch sein, das hat mir gar nicht gefallen, was du da gesagt hast. Das ist was anderes. Da habe ich gesagt, ich habe das Richtige gesagt. Mhm. Das ist schon auch eine Art Lob.
Aber dieses Gefühl, man hat vielleicht selber das Gefühl, es war gut, es hat funktioniert, da war ein Draht zum Publikum da, ja. Und dann hört man nichts Positives.
Ja.
Wie lange braucht man, um da wieder rauszukommen?
Ach, das lernt man ziemlich schnell, weil es gibt zum Beispiel, ich war eine Zeit lang in Wuppertal, da gab es das Abo El Grau. Das war genau so. Das heißt, da hat ein Kollege mal gesagt, wenn du El Grau spielst, da kannst du genauso gut an die Wand pinkeln, da hast du genauso viel Applaus.
Ist das so?
Ja, und das gibt es immer wieder. Es gibt auch ganz merkwürdige Geschichten. Ja, es gibt ein Publikum für dasselbe Stück, das überhaupt nicht reagiert und was auch gar nicht mit der eigenen Kondition oder mit der Kondition des Teams zu tun hat, sondern die sind halt...
Aber es muss man lernen, oder? Das nicht auf sich
natürlich.
Zu beziehen. Weil am Anfang, also ich hätte, als junger Kerl würde ich mir das alles anziehen und würde sagen, da, ich war zu schlecht, deshalb gucken die alle so betrüppelt.
Ja, ja. Nein, die haben gar nicht betrüppelt geguckt, sondern uninteressiert. Mhm. Oder ja, waren vielleicht sogar, fanden es vielleicht gut, aber da muss man ja nicht gleich applaudieren.
Und wenn wir jetzt über die Resonanz sprechen, also Sie haben das Publikum, das Ihnen unmittelbar eigentlich zurückspiegelt, was da gerade passiert.
Ja.
Und wenn man jetzt vor der Kamera steht, dann sind da nur 2, 3 Nasen, die das sehr professionell vielleicht auch abarbeiten. Wo kriegt man da die Bestätigung?
Also das war am Anfang sehr schwer. Die ersten Sachen, die ich habe, ich hier bei Oh Gott, Herr Pfarrer gedreht, mhm, in Stuttgart. Und es war für mich unheimlich schwierig, erstmal auch das lange Warten, dass keine Anweisung letztlich außer dreh mal den Kopf so oder so oder halben Schritt vor oder halben Schritt zurück oder irgendwelche Sachen oder du bist zu laut oder weiß ich was alles, keine Hinweise in dieser Art zu bekommen. Das heißt, man kommt vom Theater, da probt man lange, mhm, da probiert man aus, da verwirft man Dinge, macht was anderes und so weiter und kommt dann zu einem Ergebnis, das einem wohltut und vielleicht sogar dem Regisseur. Und das war für mich äußerst schwierig, da, mhm, reinzukommen. Kein Feedback, kein Nix. Mhm. Inzwischen ist das natürlich, wenn man viel gedreht hat, vollkommen anders. Man lernt auch selber, sich zu beurteilen, was jetzt anders ist. Es ist eh ein anderer Beruf, drehen, als auf der Bühne zu stehen. Das ist schon der gleiche, aber wieder ganz anders. Mhm. Aber ich drehe wahnsinnig gerne,
ja, inzwischen. Sie haben gesagt, Sie mussten sich da unheimlich umstellen. Hat damals das Geld geholfen beim Umstellen, weil beim Fernsehen, da gab es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr,
ja, natürlich,
als im Theater. War das die Motivation zu sagen, ich mache jetzt auch mal ein bisschen Fernsehen, um dann vielleicht wieder auf der Bühne ein bisschen den Rücken frei zu haben finanziell?
Also es war, das Finanzielle war sehr angenehm, aber es war schon auch, ich möchte Fernsehen machen. Ich möchte auf dem Bildschirm erscheinen.
Tatsächlich, die Motivation,
ja,
war da.
Ja, die war da. Das war, die wird einem auch immer wieder zugetragen. Es ist hochinteressant. Ich habe den Faust gespielt, ich habe den Cyrano gespielt, ich habe Mackie Messer gespielt und weiß ich was alles. Das hat meine Verwandtschaft zum Großen und Ganzen überhaupt nicht interessiert. Aber als ich erstes mal zwei Sätze in Oh Gott, Herr Pfarrer hatte, dann war ich wer.
Mhm. War eine schöne Serie mit Robert Atzorn.
Ja, wunderbar.
Maren Kreumann, glaube ich, damals,
ja,
noch dabei.
Ja, genau.
War ein Riesenerfolg. Ja. Da waren also so die Anfänge, weil es gibt ja auch, ich habe das deshalb gefragt, es gibt ja auch Bühnenschauspieler, die wollen nichts damit zu tun haben mit Fernsehen. Die sagen, da wird man künstlerisch komplett versaut. Das sollen die anderen machen, aber nicht ich. Diese Reflexe hatten Sie offensichtlich nicht.
Na, die waren, also so Gedanken gab es schon ab und zu. Das heißt also, wenn ich wollte also eine Zeit lang überhaupt nicht auf Theater verzichten. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kollegen, als ich in Heidelberg am Theater war, wo wir darüber gesprochen haben. Und er hat gesagt, ja, das beim Drehen fehlt mir, das bei den Proben, das sich mit dem Auseinandersetzen des Textes, eines wichtigen Textes, damals haben wir gerade Prinz von Homburg gemacht, so ein Vers aufzudröseln, den zu meiner Emotion zu machen und sowas alles. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen, als wenn ich was anderes mache. Aber es gibt auch, also ich habe ja als letztes wirklich Großes, habe ich ja Dark gemacht. Mhm. Das war für mich auch eine ganz tolle Arbeit. Da war ich auch ganz nah an mir. Das hat aber auch dann mit der Regie zu tun.
Eine Mystery-Serie, hochgelobt auf Netflix. Netflix-Produktion. Da haben Sie wahrscheinlich dann auch gemerkt, was es heißt, für einen Streamingdienst zu arbeiten. Ist das was völlig anderes, als wenn man jetzt für ARD, ZDF, Sat.1, RTL arbeitet?
Also die Frage Streaming war relativ wurscht. Mhm. Was unheimlich wichtig war, dass wir Hollywood-Konditionen fast hatten. Mhm. Das heißt, wir hatten Konditionen zum Drehen, die so super waren, auch technisch, auch weiß ich was alles, und gleichzeitig eine so hohe Professionalität, auch dieses jungen Regisseurs. Das heißt, da war man unheimlich aufgehoben. Und man konnte sich auf das, der hat auch einem was gesagt, und man konnte sich auf das verlassen. Und das, was er einem gesagt hat, war immer hilfreich und nicht, was machst du da für einen Scheiß. Mhm.
Also konstruktiv und aufbauend.
Ja, ja.
Ich glaube, ganz, ganz wichtig. Hatten Sie dort auch mehr Zeit für das, was zu drehen war? Weil das hört man ja immer wieder, dass der Zeitdruck mittlerweile enorm ist.
Ja,
man muss Serien innerhalb kürzester Zeit abdrehen. Und ich glaube, der wahre Luxus ist, Zeit, was zu entwickeln.
Ja, das war, so habe ich schon meine Bühnenkarriere begonnen. Wir haben damals durchgesetzt in Wilhelmshaven, dass wir 5 Wochen proben durften und nicht nur 4. Mhm. Das macht sehr viel aus. Das macht sehr viel aus, und da ist natürlich auch immer die Gefahr bei den, ich sage jetzt mal 0815 Produktionen, kann sich jeder denken, was ich damit meine, dass da geht es hauptsächlich darum, dass man möglichst viel am Tag in den Kasten kriegt. Und da ist jeder, ein One-Taker ist ein wunderbarer Schauspieler. Das kann auch scheiße sein, was er mit einem One-Take gemacht hat. Und deshalb habe ich auch manchmal gelernt, wenn ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht gut, aber das läuft eigentlich ganz gut, dass ich dann Versprecher eingebaut habe.
Ah, um ein bisschen Zeit zu gewinnen.
Ja, um es nochmal machen zu dürfen.
Einfach mal ein bisschen die Zunge stolpern lassen, um da ein bisschen Druck rauszunehmen.
Ja.
Gehen wir nochmal zurück zu Oh Gott, Herr Pfarrer, Ihren Anfängen. Wie groß war die Gefahr, dass Sie da als schwäbischer Schauspieler stecken bleiben, also als Mundart-Schauspieler? Weil Sie haben es gesagt, Sie kamen von der Bühne und haben den Faust gespielt und Cyrano und Hochkultur und dann ein paar schwäbische Sätze in der Serie. Man weiß ja, wie gern Stereotyp besetzt wird auch. Man sagt, oh, da haben wir einen prima Schwaben, der macht es super. Und dann ist man halt auf ewig genau der.
Ja, damals war das ja für mich nicht, ich habe jetzt nicht unbedingt eine Fernsehkarriere angestrebt. Das, im Hinterkopf hatte man das schon ein bisschen. Und ich habe ja dann inzwischen so viele andere Dinge auch gemacht, wo ich nicht schwäbisch sein musste. Diese Geschichte mit der Schwabe vom Dienst, die hat sich dann erst wieder letztlich mit Kirche bleibt im Dorf eingestellt für mich. Aber auch da war das nicht so, dass ich jetzt nur noch als Schwabe unterwegs bin, sondern danach kam zum Beispiel Dark, wo ich ja keinen Dialekt spreche.
Kirche bleibt im Dorf war natürlich ein Riesenerfolg im Kino.
Ja.
Dann die Serie, auch sehr erfolgreich und auch sehr schön, weil die so ein bisschen schwarzen Humor drin hatte, neben dem ganzen Lokalkolorit und dem liebevollen Gucken auf so Nachbarschaftsstreitigkeiten. Also Also war ja wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und dass danach dann tatsächlich sowas kommt wie Dark, also so eine große Netflix-Produktion, da muss man vorher aber schon ein ordentliches Standing haben, um da gefragt zu werden.
Ja, ich habe mich unheimlich gewundert, als ich angefragt worden bin. Ich bin nämlich von denen angefragt worden, ich habe noch nicht mal ein Casting gemacht.
Wissen Sie, wie das zustande kam? Wer da ein Auge auf Sie hatte? War es direkt der Regisseur oder jemand im Umfeld?
Ich denke, das hat mit der Agentur zu tun, also nicht mit meiner Agentur, sondern mit der Besetzungsagentur auch ein bisschen zu tun, wo man sich immer wieder zeigt und wo man immer wieder da ist. Und
das muss man aber schon machen, oder? Also ich möchte ja, ein bisschen natürlich. Die Struktur, und ich bin ja kein, ich kenne mich in der Branche nicht aus. Das heißt, man muss aber schon mal irgendwie, sind das dann Partys, wo man mal auftaucht, oder ein roter Teppich, wo man mal drüber latscht?
Nein, das bringt überhaupt nichts.
Ne?
Nein, das bringt überhaupt nichts. Das bringt nur, um etwas aufzufrischen. Mhm. Also vorher muss man die Ochsentour machen. Man muss sagen, hallo, also am besten man hat eine Agentur, die einen ein bisschen vorbereitet, die einen Termin macht. Man kommt dann bei Besetzungsbüros vorbei und sagt, hallo, hier bin ich und das, Sie wissen doch und so weiter und so fort. Und dann lernt man Leute auch kennen.
Das ist aber so, da kommt man rein und sagt, oh, ich bin zufällig gerade in Köln. Hallo, ich wollte nur mal vorbeischauen. So? So?
Plump? Nein, es ist, auch das kommt vor. Auch das kommt vor. Aber das Beste ist schon, wenn die Agentur Termine gemacht hat. Mhm. Und am Anfang, das ist jetzt überhaupt nicht mehr nötig, weil ich da drin bin. Wobei, da will ich auch noch eine kleine Anekdote dazu sagen. Zu dem Punkt, einmal so, immer so.
Ja.
Ich war bei einer Besetzungschefin, einer ziemlich bekannten Besetzungschefin in München, auch mit Termin, da sagt sie, ach, bin ich froh, dass ich Sie endlich vor mir habe, Herr Petzold, ich weiß gar nicht, wie Sie sind. Ich habe schon so verschiedene Ausschnitte gehabt. Sie sind jedes Mal anders, wie sind Sie denn? Dann habe ich gesagt, ich bin Schauspieler, ich kann mich wandeln.
Mhm. Aber ist ein tolles Kompliment, oder? Dass man eben nicht dann immer der eine Typ ist
und
dann
eben.
Weiß man schon, wie der dann auch reinkommt. Ich finde auch, muss ich ein Kompliment machen, dass Sie den Schwaben wirklich mit Größe und Würde und natürlich viel Humor spielen und eben nicht, das ist, was wir früher, als es so anfing, auch mit Mundart in Tatorten oder so, da war das zum Teil schon auch sehr deppert. Und ich glaube, das haben Sie dann schon nochmal auf andere Beine gestellt.
Ja, das war nicht nur ich, sondern das war auch das Drehbuch, das war auch die Regisseurin, die Ulrike Grote. Das heißt, das finde ich das Tolle eigentlich an Kirche bleibt im Dorf, dass da satte schwäbische Komödie gemacht wird und alle Figuren ernst genommen sind. Es sind nicht immer die Deppen, die blöd oder weiß ich was alles. Mein Bruder hat mir jetzt gerade ein Buch hingelegt, wo es um irgendwelche schwäbischen Feiertage oder sowas geht und die ist auch auf Schwäbisch geschrieben ist und da habe ich angefangen zu lesen und dann in die Ecke gedonnert, weil da ist auch wieder Geld in mein Lödle und so weiter und so fort und weiß ich was alles.
Ja, kann man immer haben.
Nein, oder? Also wieso ist ein Schiller Schwabe gewesen? Wieso ist der Hegel Schwabe gewesen?
Und im Privaten ist es ja so, wir haben ja schon über Rom und über Wien geredet. Ja. Sie haben aber auch mal schön gesagt, dass Sie eigentlich den ganzen Südwesten als Ihre Heimat bezeichnen. Sie waren ja auch in der Pfalz, in der Südpfalz war das, glaube ich.
Ja,
und haben da
südliche Weinstraße.
Südliche Weinstraße, haben da eine Theaterwerkstatt gehabt und ein Freilufttheater, wenn ich es richtig weiß. Was hat Ihnen die Gegend gegeben? Oder Sie haben ja auch wieder eine ganz andere Lebensart, glaube ich.
Ja, aber schon aus meiner Nagolder Zeit war meine Identifizierung mit dem Schwäbischen ja stark, aber auch mit dem Elsässischen. So fing das an. Und dann, als ich mir dann das Haus in der Pfalz gekauft habe, da war das was ganz Tolles. Da war ich auf dem Dorf, aber nicht, sage ich jetzt mal, in pietistischer Enge, sondern Also Nagold war ganz furchtbar, was das angeht, die pietistische Enge. Nicht in pietistischer Enge, sondern es war eine Weingegend. Die Leute haben zu leben gewusst, zu genießen gewusst. Und es ist eine super Landschaft auch da unten. Das ist, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann doch auch die dörfliche Enge zugeschlagen hat.
Wenn es zu eng wurde, dann musste Christian Petzold weiter.
Die Enge ist einfach der Punkt gewesen. Ich habe mich mit den Leuten zuerst mal sehr, sehr, sehr gut verstanden. Aber dann war ich doch ein bisschen, solange ich der Exot war, war das auch noch okay. Mhm. Aber wenn ich dann plötzlich zu andere Interessen hatte oder sonstige Dinge, oder ja, dann war es schwierig.
Dann wird man beäugt. Und dann wird geurteilt, glaube ich, auch relativ schnell. Ja. Das ist so der Punkt.
Die Moral des Dorfes ist immer das Problem.
Ich glaube, da hat man in Wien jetzt weniger Probleme. Da ist die Moral, da sind alle Spielarten erlaubt.
Ja.
Sie sind jetzt 78, Herr Petzold?
Noch.
Noch. Da darf man die unverschämte Frage stellen, wie viel Sie noch machen möchten an Terminen, an Arbeit, an Reisen. Gibt es da schon Überlegungen, das ein bisschen runterzufahren oder halt gerade nicht?
Also die Überlegung des Runterfahrens ist keine Frage des Überlegens, sondern der Körper meldet sich. Mhm. Und ich habe im Zusammenhang mit der Kinotour für Baden gegen Württemberg bin ich nochmal hier durch die ganze Gegend gefahren und hatte so starke Heimatgefühle, ganz starke Heimatgefühle. Und gleichzeitig spielt ja in dem Film das Thema Heimat insofern eine Rolle, als der Wohleb, also der badische Häuptling, gesagt hat, ich lass mir nicht von den Schwaben meine Heimat kaputt machen und so weiter. Und der Reinhold Meyer, den ich gespielt habe, sagt zu ihm, wer mit der Heimat Politik macht, verrät sie. Also da ist schon ein großes Thema genannt worden. Und ich habe eine ganz große Lust gehabt und habe da auch angefangen, ich habe viele Soloprogramme gemacht, ein Soloprogramm zum Thema Heimat zu machen mit allen Widersprüchen. Heimat kann auch, was wir das gerade beim Dorf hatten, ganz furchtbar die Freiheit kaputt machen. Aber auf der anderen Seite, ich denke, und ich habe begriffen, das Heimatgefühl sowas ist wie Liebe. Das kann man niemandem vorschreiben. Und das kann man auch niemandem wirklich erklären. Das ist meine Liebe. Ja. Mit der blöde Kuh bist du zusammen. Ja, ich liebe sie. Und das ist so wichtig. Und da habe ich auch angefangen zu schreiben und zu machen. Aber irgendwann hat mir auch die Kraft gefehlt. Jetzt habe ich plötzlich durch etwas ganz anderes wieder einen neuen Impuls dafür. Ich habe im Zusammenhang mit dem Geburtstag von Salman Rushdie tatsächlich mir die satanischen Verse vorgenommen und lese die mit meiner Frau. Das heißt, ich lese vor, sie hört zu. Und da kommen so viele Sachen, die was mit Heimat zu tun haben, drin vor, die so widersprüchlich und so toll sind, dass ich da jetzt neu rangehen möchte.
Also da ist aber noch ganz viel Kraft und Lust, weiter
Kraft
zu machen.
Kraft und Lust, ja. Mhm.
Wir haben ganz am Anfang mal gesagt, Sie wollten auf die Bühne wegen des Ruhms.
Ja.
Geld hat nicht so die Rolle gespielt. Ich habe schon mit vielen Schauspielern gesprochen, die sagen, ich muss noch arbeiten, weil es hinten und vorne nicht reicht, weil man als Schauspieler entgegen der landläufigen Meinung eben nicht in Geld schwimmt. Ich getraue mich, die indiskrete Frage zu stellen. Müssten Sie noch was machen oder wollen Sie tatsächlich nur noch machen?
Ich komme klar. Nein, das ist auch dadurch, dass ich eine Alterskarriere gemacht habe, dass ich eben in meinem Alter ziemlich viel gedreht habe und dass ich da auch Geld angespart habe. Und wir Schauspieler, die am Theater sind, haben eine sehr gute Situation, was die Rente angeht, erstaunlich gut im Verhältnis zu dem, was wir verdient haben. In den 20er Jahren, als es ein riesen Elend unter Schauspielern gab, wurde eine gesetzliche Zusatzversicherung eingeführt, die Pflicht ist. Das ist die Bayerische Versorgungskammer. Mhm. Und da zahlt man deutlich weniger für ein als für die gesetzliche Rente und kriegt nachher ungefähr nochmal 70% zur gesetzlichen Rente dazu. Das ist toll und dadurch hat man im Verhältnis zu dem, was man vorher verdient hat, eine gute Rente.
Das beruhigt mich insofern, weil ich wirklich schon mit Schauspielern gesprochen habe, die gesagt haben, es ist wirklich, das ist mein Traumberuf, aber er ernährt mich nicht und die Angst vor der Zukunft ist da.
Ja, ja, natürlich. Es ist auch so. Es gibt unendlich viele Schauspieler und ich sage jetzt mal, ich schätze jetzt mal, dass mindestens 60% der Schauspieler arbeitslos sind. Und dann gibt es halt am Theater, ist es wirklich prekär. Mhm. Während dann, sobald man im Fernsehen ist, dann hat man das Große losgezogen.
Und wenn jetzt ein Junge oder eine junge Schauspielerin oder vielleicht sogar noch vorher so im Schüleralter und kommt auch und hat den großen Traum und möchte und möchte und möchte, was würden Sie sagen? Motivieren oder eher warnen?
Na, also beides. Also nein, das kommt drauf an. Also wenn jemand sehr begabt ist, das merkt man ja, da kann man ja machen, dann motiviere ich, dann helfe ich, dann sage ich aber auch die ganzen Schwierigkeiten. Ich habe jetzt gerade zufällig auf der Berlinale eine Schauspielerin wiedergesehen, das wusste ich, die habe ich nicht erkannt, die zu mir gekommen ist, erinnerst du dich noch, in Feuchtwangen, ja, habe ich gedacht, Feuchtwangen war die irgendwie Statistin, weil da habe ich ein paar Mal Freilicht gespielt. Und dann stellte sich raus, das war eine junge Schülerin, die auch Statisterie gemacht hatte, aber die ich damals, die unbedingt zum Theater wollte und der ich geholfen habe, der ich Unterricht ein bisschen gegeben habe, der ich ein bisschen Stützung gegeben hat und die hat jetzt eine richtig tolle Karriere gemacht.
Sehr, sehr schön. Herr Petzold, es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Bleiben Sie gesund.
Dankeschön.
Und gehen Sie alle Projekte an, die Sie jetzt noch angehen möchten.
Ja, alle kann ich sie nicht angehen, ich habe so viele. Aber die letzte.
Herzlichen Dank.
Ich danke auch ganz herzlich.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.